Hey Diggis! So geht Lernen heute. Der Wissenspodcast mit Viola Patricia Herrmann und Gerd Mengel.
Hey Diggis, so geht Lernen heute und heute lernen wir einiges über die USA, über das amerikanische Wahlsystem. Wir lernen die beiden Präsidentschaftskandidatinnen nochmal genauer kennen, schauen uns die Kandidaten für das Vizepräsidentenamt an und wir haben uns einen absoluten Experten eingeladen, einen bekannten Journalisten, der das amerikanische Wahlsystem Amerika genau beobachtet und zitiert hat. Viola, wen haben wir heute zu Gast?
Ja, wir freuen uns sehr, dass wir Arthur Landwehr bei uns begrüßen dürfen. Das ist wirklich einer der renommiertesten USA-Journalisten und Korrespondenten, die es überhaupt gibt. Also er hat jahrzehntelange Erfahrung selber im Land gesammelt und aktuell auch ein Buch geschrieben mit dem wunderbaren Titel »Die zerrissenen Staaten von Amerika«. Und jetzt sind wir natürlich kurz vor den amerikanischen Präsidentschaftswahlen, von daher brandaktuell. Ich freue mich total darauf, ihm ein paar Löcher in den Bauch fragen zu können. Ich habe eine ganze Liste mit Fragen parat. Ich bin ja Englischlehrerin, Gerd, von daher natürlich ist es für mich nochmal ganz besonders interessant, aber ich denke für alle anderen Zuhörenden da draußen auch, denn wir dürfen uns freuen, Arthur Landwehr kann super erklären, er hat ein fundiertes Wissen, aber ich bin mir sicher, er macht das auch so, dass wir es alle richtig gut verstehen werden und auch noch unseren Spaß daran haben.
Den ist natürlich ein Thema, USA, amerikanisches Wahlsystem, das ist Unterrichtsstoff, das wird behandelt, das ist aktuell. Ich hoffe, dass wir einige Impulse hier auch senden können, die ihr, liebe Kolleginnen und Kollegen, vielleicht sogar im Unterricht verwenden könnt. Hören wir aber erst mal rein, denn jetzt heißt es:
Hey Diggis! So geht Lernen mit
Arthur Landwehr. Unser heutiger Gast ist Arthur Landwehr, einer der profiliertesten deutschen Journalisten und USA-Experten. Mit über 10 Jahren Erfahrung als ARD-Hörfunkkorrespondent in Washington, D.C., hat er die politischen Entwicklungen in den USA über 4 Präsidentschaften hinweg begleitet. In dieser Zeit hat er die tiefgreifenden gesellschaftlichen und politischen Veränderungen der USA hautnah miterlebt. Sein Buch »Die zerrissenen Staaten von Amerika« ist aktuell in diesem Jahr erschienen. Es beleuchtet die tiefen Spaltungen des Landes und analysiert die wachsende Kluft zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Neben seiner journalistischen Tätigkeit hat Arthur Landwehr auch als Chefredakteur beim Südwestrundfunk gearbeitet. Er lehrt außerdem als Honorarprofessor an der Hochschule Rhein-Main und ist als freier Autor tätig. Seine Arbeiten wurden mehrfach ausgezeichnet und geschätzt für ihre Tiefe und Verständlichkeit. Heute sprechen wir mit ihm über das amerikanische Wahlsystem, die Demokratie und den aktuellen Wahlkampf. Themen, die gerade jetzt von weltweiter Bedeutung sind und die wir natürlich auch mit den Diggis, die amerikanische Revolution und, ganz aktuell, Präsidentschaftswahlen in den USA aufgreifen. Herzlich willkommen, lieber Arthur Landwehr.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Bin sehr gern dabei.
Arthur, du hast ja, wie gesagt, viele Jahre in den USA gelebt und das Land mehrfach als Korrespondent und Journalist natürlich auch erlebt. Wie hat sich deine Sicht auf das Land denn im Laufe dieser Zeit verändert?
Ich will mal damit anfangen, dass ich dieses Land weiterhin liebe. Ich bin immer noch gern da, fahre da gern hin, ich mag die Menschen. Ich mag auch so diese grundsätzliche amerikanische Haltung, die ja fast sowas wie ein Klischee ist, also diese Offenheit für Neues, diese große Liebe zur Kommunikation, aber auch den anderen leben zu lassen, sich zu freuen am Erfolg des anderen. Das ist etwas, was mir immer Spaß gemacht hat und das hat sich nicht geändert bei all der politischen Veränderung, die dieses Land mitgemacht hat. Wenn ich das mal vergleiche, Bill Clinton war der erste Präsident, über den ich berichtet habe. Das war so eine Zeit der Offenheit. Kommt alle her, wir probieren was Neues. Das war die Zeit von Dotcom, die Entwicklung des Internets. Und dann kam unter George W. Bush der 11. September 2001 und die USA begannen sich einzuigeln und immer mehr sich auf sich selbst zu konzentrieren. Und dieser Prozess hat sich noch fortgesetzt bis heute. Also es ist bei weitem nicht mehr dieses weltoffene Land, das es mal war.
Bevor wir vielleicht da nochmal ganz vertieft einsteigen, wir haben ja, Viola hat es gesagt, so Diggis zum Thema amerikanisches System. Wir stehen vor den Wahlen und für viele Menschen, die jetzt nicht aus dem politischen Bereich kommen oder aus dem journalistischen Bereich, ist das Wahlsystem eher verwirrend. Wir erinnern uns auch noch an die Aussagen von Donald Trump, die Wahl ist gestohlen und oder ähnliches und wir begreifen das gar nicht alles, wie das nun genau abläuft. Könntest du uns das amerikanische Wahlsystem einmal genauer erklären, vor allem das Wahlmännersystem? Es ist ja für uns in Deutschland recht ungewöhnlich, dass ein Präsident auch ohne Mehrheit der Stimmen gewinnen kann.
Ja, das kann ich versuchen zu erklären, weil es für uns schwer zu verstehen ist und das will ich mal gleich hinzufügen. Amerikaner verstehen unser System auch nicht und finden es ganz, ganz furchtbar. Ja, also insofern sind wir da 1:1. Aber was uns von den Amerikanern unterscheidet, ist, die Amerikaner haben ein sogenanntes Mehrheitswahlrecht, während wir ein Verhältniswahlrecht haben. Was heißt das? Das heißt, beim Mehrheitswahlrecht bekommt der Sieger alles. Und bei uns ist es so, wenn 2 Parteien, 3 Parteien, 4 Parteien mit einer bestimmten Prozentzahl aus den Wahlen hervorgehen, dann bekommen sie die entsprechende Anzahl an Abgeordneten. Und jetzt ist es in den USA so, dass der Präsident nicht von allen Amerikanern gemeinsam gewählt wird, sondern er wird gewählt von den einzelnen Bundesstaaten, die sogenannte Wahlleute wählen. Die wählen nicht den Präsidenten, sondern Wahlleute für diesen Staat. Und diese Wahlleute, die kommen dann im Januar des nächsten Jahres zusammen und wählen den Präsidenten. Das ist dann mehr ein formaler Akt. Aber jetzt kommt es darauf an, wer hat die meisten Wahlleute. Und das entscheidet sich nach der Größe eines Bundesstaates. Also ein Staat wie Kalifornien, der riesengroß ist und sehr, sehr viele Einwohner hat, hat eben auch sehr viele Wahlleute in dieser Versammlung. Und ein Staat wie Wyoming, der nicht mal 1 Million Einwohner hat, der hat halt nur, glaube ich, 2. Also ganz, ganz wenige. Und wenn man jetzt Kalifornien gewinnt als Präsidentschaftskandidat, dann hat man schon mal ziemlich viele und hat man schon mal eine ganze Menge gewonnen. Das Interessante an so großen Staaten wie Kalifornien oder anderen Staaten ist auch so, dass da mit ganz, ganz großer Sicherheit die Demokraten gewinnen. Es würde aber reichen, eine einzige Stimme mehr zu haben und der demokratische Kandidat bekäme alle Wahlleute. Alle Stimmen der Wahlleute. Umgekehrt auch, wenn die große Überraschung passieren würde in Kalifornien, die Republikaner würden mit nur einer einzigen Stimme Mehrheit gewinnen, bekämen sie alle Wahlleute aus Kalifornien. Und so setzt sich dann am Abend Staat für Staat die Betrachtung fort. Man schaut, wie sieht's aus in Maine, wer hat die Mehrheit und bekommt alle Stimmen. Wie sieht's aus in Delaware? Wer bekommt alle Stimmen aus Delaware? Und so zählt man dann zusammen. Und da wer der Kandidat oder die Kandidatin, die mehr als 270 von den 538 Wahlleuten bekommt, wird gewählt am Ende. Das heißt, alle gucken auf diese Zahl 270. Wer hat sie erreicht? Und ich habe eben schon gesagt, in Kalifornien beispielsweise ist es so, dass die Demokraten immer gewinnen. Das ist halt ein liberaler Staat. Also machen die Demokraten und die Republikaner da überhaupt gar keinen Wahlkampf mehr, weil die sagen, ist eh egal. Ob ich mit 2% Vorsprung, 3% Vorsprung, 10% Vorsprung gewinne, ich bekomme immer alle Wahlleute und muss ich mich nicht anstrengen. Aber da gibt's jetzt ein paar Staaten, da ist es knapp. Und jedes Mal geht's anders aus. Das ist zum Beispiel so ein Staat wie Pennsylvania. Der hat 19 Wahlleute Stimmen. Das ist nicht wenig. Und da ist es so, dass manchmal die Demokraten gewinnen und alle Wahlleute bekommen. Und manchmal gewinnen die Republikaner und bekommen alle Wahlleute. Also konzentrieren die sich auf diese Staaten, wie Pennsylvania beispielsweise oder Michigan und Georgia. Und da gibt's noch ein paar mehr. Um dort die Wahlleute zu gewinnen und um dann über diese magische Grenze von 270 zu kommen. Also das Wahlsystem läuft so, dass man in den einzelnen Staaten sich die Wahlleute zusammenwählt und zusammensucht und am Ende dann mehr als 270 haben und dann, wie gesagt, im Januar kommen diese Wahlleute zusammen und wählen den Präsidenten.
Jetzt muss ich mal ganz kurz fragen, du hattest eben schon gesagt, die kommen im Januar zusammen und wählen den Präsidenten. Jetzt mal ganz naiv, haben wir die Wahl nicht Anfang November?
Genau. Im November ist die Wahl und da werden die Wahlleute gewählt. Das System, das ich eben erklärt, das passiert am 5. November. Und diese Wahlleute, die sind dann eben gewählt worden, aber die sind dann am Ende nicht mehr frei, wenn die im Januar zusammenkommen, um zu wählen. Die reisen dann nach Washington, das ist eine große Zeremonie, die reisen dann nach Washington und dann gibt jeder seine Stimme ab. Aber der ist gebunden an die Stimme. Er kann jetzt nicht sagen, dass jemand, der eine Stimme für Kamala Harris bekommen hat, ein Wahlmann, eine Wahlfrau für Kamala Harris, sich dann plötzlich spontan entscheidet, doch Donald Trump zu wählen. Das geht nicht. Das dürfen die nicht. Das heißt, es ist mehr zeremoniell, was dann im Januar passiert. Wir wissen, wer gewonnen hat am Ende des 5. Januar. Oder manchmal dauert es ein bisschen länger, wie beim letzten Mal. Aber im Großen und Ganzen wissen wir im November, wer da gewonnen hat.
Gut, und reden dann über Januar 2025 und dann anschließend kommt die Inauguration, die, ja.
Genau, da kommen die Wahlleute zusammen und dann am 21. Januar dann die Inauguration.
Und sag mal, was denkst du, was hältst du denn von dem System? Also ich weiß, dass wir in Deutschland dem oft kritisch gegenüberstehen. Wie Gerd auch richtig gesagt hat, man versteht es nicht so ganz, es ist uns sehr fremd. Aber welche Auswirkungen hat es denn deiner Meinung nach auf die Demokratie in den USA? Kann man sagen, dass die Legitimität von Wahlergebnissen dadurch wirklich in Frage gestellt wird? Oder ist das nur unsere deutsche Sicht der Dinge?
Soweit würde ich nicht gehen. Aber es wird auch in den USA als veraltetes System kritisiert von sehr vielen. Weil der Effekt ist, den wir bei fast allen Wahlen der jüngeren Vergangenheit gesehen haben, dass nicht unbedingt der oder diejenige gewinnt, der die meisten Stimmen im Land hat. Hillary Clinton, um mal auf 2016 zurückzublicken, Hillary Clinton hatte ungefähr 3 Millionen Stimmen mehr als Donald Trump, landesweit. Aber Donald Trump hat gewonnen, weil er mehr Wahlleute zusammengebracht hat. Das ist deswegen dieses System des The Winner Takes It All führt dazu, dass man in manchen Bundesstaaten eben sehr, sehr viele Stimmen bekommt, aber eben nicht mehr Wahlleute. Und das führt dazu, dass die Demokraten in ihren Staaten, das sind vor allen Dingen die großen Staaten mit den vielen Wahlleuten, auch sehr viele Stimmen haben, mit großem Vorsprung gewinnen, aber am Ende nicht genügend Wahlleute zusammenbringen. Und wenn man zurückblickt auf die letzten Jahre, war es fast immer so, dass wenn ein Republikaner Präsident wurde, hatten trotzdem die Demokraten national mehr Stimmen. Das ist das Verrückte an diesem System. Das liegt an diesem The Winner Takes It All, wird aber, das ist meine Einschätzung, sich nicht ändern.
Wo kommt das denn eigentlich historisch her? Also es muss sich mal jemand überlegt haben, dass es eine gute Art und Weise ist, den Anführer, die Anführerin, möglichst, wie auch immer, wir werden es sehen, dieses Landes zu wählen. Also welcher Gedanke steckt da ursprünglich hinter?
Das Ganze hat tatsächlich seine Wurzeln in der Gründung der Vereinigten Staaten, also nach der Revolution und nach dem Unabhängigkeitskrieg in dieser Verfassung. Die USA setzten sich ja zusammen aus den verschiedenen Kolonien und nach wurden daraus eben Bundesstaaten. Und die Bundesregierung in Washington musste alles dafür tun, die einzelnen Bundesstaaten zusammenzuhalten. Da gab es eben welche mit sehr wenigen Menschen und da gab es welche, die schon sehr viel mehr Menschen hatten. Am Anfang war das ja alles noch nicht so stark besiedelt. Man wollte aber diese Bundesstaaten zusammenhalten und ihnen Rechte geben, damit sie das Gefühl haben, dass sie sich auch dass sie wirklich beteiligt sind, dass sie ein Teil dieses politischen Prozesses sind. Und da hat man sich dieses ausgedacht, noch ein paar andere Dinge, um vor allen Dingen die kleineren Staaten mit wenigen Menschen dann auch tatsächlich zu beteiligen. Und da hat man zwei Dinge gemacht. Das eine war dieses Wahlsystem, dass man gesagt hat, ja, wir machen das pro Bundesstaat und damit ist sichergestellt, dass jeder einzelne Bundesstaat auch ein Gewicht hat. Und nicht ein kleiner Staat, in dem es nur ein paar hunderttausend Menschen gibt, am Ende überhaupt nicht wahrgenommen wird. Da geht dann gar keiner mehr hin. Jetzt aber ist es so, dass selbst in einem Staat wie Wyoming, in dem es nur 800.000 Menschen gibt, gehen die Politiker hin, weil sie sagen, das ist wichtig. Ich muss Wyoming gewinnen. Nicht, ich muss ganz Amerika gewinnen. Ich muss Wyoming gewinnen. Also gehe ich dahin. Und das hat man damit erreicht, dass die auch Gewicht haben. Etwas anderes, was man noch gemacht hat, man hat gesagt dann im Kongress, der hat ja zwei Kammern, den Senat und das Repräsentantenhaus. Im Repräsentantenhaus hat jeder Staat so viele Abgeordnete, wie es seiner Größe und der Anzahl der Einwohner entspricht. Das ist also ein großes Gleichgewicht. Aber im Senat hat jeder Bundesstaat zwei Stimmen, zwei Sitze. Egal wie groß er ist. Also dieses Wyoming mit seiner nicht mal 1 Million hat genauso viele Sitze im Senat wie Kalifornien mit vielen Millionen Einwohnern. Und damit sagt man, auch damit geben wir vor allen Dingen den kleinen Staaten ein Gewicht, dass man sie ernst nimmt und nicht einfach an die Seite drückt, sondern man muss mit ihnen reden. Und dieses Gleichgewicht der Kräfte, so hat man von Anfang an gedacht, sei etwas Gutes und Richtiges und hat sich letztendlich über die Jahrzehnte auch bewährt oder über die Jahrhunderte hat es sich auch bewährt, weil sonst niemand, überhaupt niemand sich um die kleinen Staaten kümmern würde. Ein bisschen so, wie wir das bei uns auch immer wieder erleben, dass sich Menschen in einzelnen Bundesstaaten, wie dem Saarland beispielsweise, das klein ist, darüber beschweren, dass niemand sie wahrnimmt, weil sie eben nicht so ein großes Gewicht haben. Und das hat man auf diese Art und Weise eben verhindert. Insofern gibt es eine Menge Leute, die sagen, ja, es war richtig, war gut, dass wir das so gemacht haben.
Jetzt aber sehr in der Vergangenheit. Lass uns bitte gemeinsam jetzt mal in die Zukunft blicken. Und in deinem Buch, in deinem aktuellen Buch Die zerrissenen Staaten von Amerika, schreibst du über die tiefen gesellschaftlichen Spaltungen. Du erwähnst, dass Donald Trump ein Symptom dieser Spaltung ist und nicht ihre Ursache. Wie genau hat sich diese Spaltung über die Jahre entwickelt? Du hast das ja sehr genau beobachtet.
Ja, das ist ja kein Prozess, der mit Donald Trump begonnen hat. Deswegen ist dieses Zitat, das übrigens von Barack Obama stammt, dass Donald Trump eben nicht die Ursache der Probleme ist, sondern das Symptom, sehr richtig. Das Ganze hat schon vor 30, 40 Jahren begonnen, dass dieses Land auseinandergefallen ist in zwei verschiedene Gruppen. Wir haben auf der einen Seite ein Amerika, das sehr progressiv denkt, sehr zukunftsorientiert, sich Gedanken über Diversität macht, über die Frage, wie kann man eine gerechtere Gesellschaft schaffen? Welche Rolle muss der Staat an der Stelle übernehmen? Muss der lenkend eingreifen? Das ist so das Gedankengut der urbanen Milieus in den Städten, an den Hochschulen. Und demgegenüber steht die Vorstellung eines traditionellen Amerika, eines, das baut und sich gedanklich anknüpft an die lange Geschichte dieses Landes, die Vorstellung, dass die Religion eine sehr große Rolle spielt, weil das war immer wichtig in den Vereinigten Staaten, auch im Alltag eine große Rolle spielt, dass die Vorstellung, dass jeder für sich selbst sorgt, dass der Einzelne für sich selbst verantwortlich ist und man kümmert sich um seine Nachbarn, aber der Staat möge sich bitte aus allem raushalten, dass dieses traditionelle, ein Stück nach hinten, nach rückwärts gewandte Amerika ist das Gegenmodell. Und da verläuft die Trennungslinie zwischen Stadt und Land. Sie verläuft nicht zwischen Mann und Frau, arm und reich, schwarz und weiß. Da gibt es auch Trennungslinien, aber die eigentliche verläuft zwischen Stadt und Land, zwischen progressiven Vorstellungen und traditionellen Vorstellungen. Und das hat Ursachen. Und das kann man auch festmachen, deshalb ist es so ein langer Prozess. Und eine der wichtigsten Ursachen dafür ist die Globalisierung. Die Wirtschaftsliberalismus und Globalisierung, die nämlich dazu geführt haben, dass auf dem Land eine massive Abstiegserfahrung gemacht worden ist in den letzten 30, 40 Jahren. Das begann damit, dass die Fabriken zugemacht haben und die Fabriken nach China, Bangladesch, vor allen Dingen nach Mexiko gegangen sind, weil man dort billiger produzieren konnte. Die Menschen haben ihre Jobs verloren, haben ihre Arbeit verloren. Die haben alle wieder Arbeit, aber nicht mehr so gut bezahlte, nicht mehr solche, auf die sie stolz sind. Das ist die eine Erfahrung. Und die andere, und die steckt ganz tief drin, wenn man mal heute schaut, die Wahrscheinlichkeit, dass ein junger Mann oder eine junge Frau weniger Geld verdient als die Eltern, ist 60%. Das heißt, dieses Zukunftsversprechen, von dem Amerika immer gelebt hat, der nächsten Generation geht es besser als der vorhergehenden, das gilt nicht mehr. Und das ist auf dem Land passiert, weniger in den Städten. Und jetzt kommt hinzu, und ich habe ganz oft mit Leuten gesprochen, die dann bei Donald Trump Wahlveranstaltungen waren. Da bin ich immer mal wieder hingegangen, weil das ist schon großes Kino und das muss man auch mal wirklich erleben. Und dann sagen mir die Leute, ja, weißt du, Donald Trump ist derjenige, der uns unsere Ehre zurückgegeben hat. das ist derjenige, der uns beschützt vor denen in den Städten, die uns Hinterwäldler, Hillbillies nennen. Das ist derjenige, der uns vor diesen Medien beschützt, die uns immer nur beschimpfen, weil wir doch an die alten, guten amerikanischen Werte glauben, die das aber abtun und uns dafür Rassisten nennen. Und Donald Trump ist derjenige, der sagt, ihr seid die wahre Elite und die anderen nennen sich nur Elite und darum wählen sie ihn auch. Und an der Stelle verläuft auch diese Trennungslinie im Land.
Ja, ist sehr interessant, was du sagst, Arthur. Du hast jetzt gerade eben schon so ein bisschen auch die Rolle der Medien dabei angesprochen. Was denkst du denn, welche Rolle sie eigentlich wirklich in dieser Spaltung spielen? Also gibt es Beispiele, wo sie vielleicht auch helfen, Brücken zu bauen oder tragen sie wirklich eher zur Verstärkung der Konflikte bei?
Was die amerikanischen Medien angeht, würde ich zu der zweiten These neigen. Sie tragen eher zur Spaltung bei. Und zwar auf zwei Wegen. Das eine ist, das ist ja nicht wesentlich anders als bei uns. Die meisten Journalistinnen und Journalisten, so wie wir alle, leben irgendwo in den Städten. Wir haben unsere Freunde in den Innenstädten, da sind die Redaktionen und da bekommen wir auch unsere Informationen und unsere Vorstellung von der Welt. Von dort wird auch über das Land berichtet und die Themen, die in den Medien bei uns genauso wie in den USA, aber da noch viel stärker als bei uns, sind eben die städtischen Themen, sind urbane Themen. Und das ist auch der Vorwurf, dass die Leute sagen, ja, wann hast du denn das letzte Mal was im Fernsehen über uns gesehen? Wann sind unsere Probleme wirklich objektiv dort behandelt worden? Du siehst aber nie, aber jeden Tag siehst du etwas über Transgender, über gleichgeschlechtliche Ehen, über Probleme von Einwanderern und deren Situation, aber nicht über uns. Und das ist der Vorwurf gegen die Medien, dass sie eben sehr einseitig berichten und nicht die wahre Welt wahrnehmen. Das ist ein Teil. Und der andere, und der ist in den USA extrem wichtig, dass viele der Medien gar nicht mehr den Anspruch haben, objektiv zu berichten, sondern im Gegenteil ganz gezielt einseitig berichten, weil sich das als exzellentes Businessmodell herausgestellt hat. Ich bekomme viele Zuschauer, wenn ich einseitig berichte, wenn ich die Leute bestätige in dem, was sie denken. Und das führt dazu, dass konservativ Denkende beispielsweise einen Sender wie Fox News schauen und dort immer wieder bestätigt werden in ihrer politischen Haltung. Und eher liberal denkende Menschen schauen dann Sender wie MSNBC oder CNN und werden dort in ihrer Meinung bestätigt. Und wenn ich die Berichterstattung über ein und dasselbe Ereignis mir anschaue bei Fox News und bei CNN, merke ich nicht, dass es dasselbe Ereignis war. Zwei völlig verschiedene Bewertungen dessen, was da passiert. So, was die Folge ist, dass jeder so in seiner Echokammer lebt, in seiner Blase, in seiner Filterblase, in der er immer wieder bestätigt wird und dann auch das Gefühl bekommt, alle anderen lügen. Alle anderen wollen uns kaputt machen. Und da tragen die amerikanischen Medien ganz massiv dazu bei, weil sie ihr Geld damit verdienen, dass sie die Menschen anlocken, indem sie einseitig berichten. Und das Ganze wird dann natürlich nochmal massiv unterstützt durch die sozialen Medien. Aber das kennen wir ja bei uns auch, diese inzwischen ja heftigen und respektlosen Auseinandersetzungen, wie sie da in sozialen Medien stattfinden. Das ist dort genauso, wenn nicht sogar noch stärker.
Ja, ich habe in einer Ablegerserie von The Good Wife, einer amerikanischen Erfolgsserie, ich glaube, die ist so 10, 15 Jahre alt, weil es gab jetzt nochmal eine Nachfolgerserie vor einigen Jahren und da war ein Wahlberater, der ist ja sehr politisch, die Serie, und der sagte dann, jetzt ins Deutsche übertragen, die Geschichte muss nicht wahr sein, sondern die Geschichte muss zu meiner Wahrheit passen. So machen wir hier Wahlkampf.
Das ist sehr gut, genau so. Ja, genau so muss es sein. Also das geht immer, es muss glaubwürdig, aber glaubwürdig für die eigene Klientel sein. Ja, und so ist dann auch Wahlkampf. Auch die Geschichten, die Kamala Harris in ihrem Wahlkampf erzählt, sind wahr und richtig für ihre Klientel. Und die Geschichten, die an Donald Trump erzählt im Wahlkampf, sind wahr und richtig für seine Klientel. Und sie müssen sie bestätigen. So funktioniert Wahlkampf und so, das ist die Psychologie, die hinter einem solchen Wahlkampf steht. Das ist bei uns übrigens nicht anders, es ist ein bisschen subtiler. Wir haben ein weniger Personen zentrierten und orientierten Wahlkampf mehr auf Sachthemen, als das in den USA ist. Aber vom Prinzip her ist das überall das Gleiche.
Da steige ich gleich nochmal mit ein. Du hast von Stadt und Land gesprochen. Gleichzeitig sehen wir natürlich aus unserer undifferenzierten deutschen Sicht auf Silicon Valley, alles liberal, alles gut, haben wir dort Leute wie Mark Andreessen, Peter Thiel und Elon Musk, die ja vielleicht weltweit so als Vorreiter in Sachen Technologisierung und Fortschritt gelten, die aber ganz stramm hinter G.D. Vance in besonderer Weise, aber dann auch hinter Donald Trump stehen. Und das sind ja eigentlich urbane Typen. Aber trotzdem unterstützen sie Trump.
Ja, diese Gruppe von Milliardären, die hier eine große Rolle spielt, hat eine andere Rolle. Da geht es, die sind nicht diejenigen, die einen Donald Trump brauchen, um sie zu schützen, um ihnen die Ehre zurückzugeben. Das brauchen sie nicht. Die haben etwas anderes im Kopf. Die haben eine Vorstellung, eine sehr libertinäre Vorstellung einer Gesellschaft und eines Staates. Das heißt, ihr Ziel ist ein ganz, ganz kleiner Staat, der sich nur um die Dinge kümmert, die wirklich sonst niemand machen kann. Aber sie wollen alles das, was Sozialleistungen angeht, Krankenversicherung, Rentenversicherung, Arbeitslosenunterstützung, all diese Dinge im Sozialen wollen sie wegnehmen vom Staat und in private Verantwortung legen. Genauso wie sie wollen nicht, dass beispielsweise eine doch heute sehr unabhängige Behörde, wie beispielsweise die EPA, das ist die Umweltbehörde in den USA, dass die von sich aus Regeln aufstellen kann, der Industrie Maßstäbe setzt, die sie einhalten müssen, all diese Dinge, davon wollen sie weg. Sie wollen, dass es ein Staat ist, der keinen, so gut wie keinen Einfluss hat. Da finden sie in Donald Trump jemanden, der dem folgt. Denn wenn man sich dieses Programm, von dem er jetzt heute sagt, er habe damit nichts zu tun, aber natürlich ist es geschrieben worden auf einen möglichen republikanischen Sieg hin, dieses Project 2025, wenn man das liest, diese 1000 Seiten, dann ist das dort genau beschrieben, wie Stück für Stück die Unabhängigkeit der Notenbank weggenommen wird und die Macht dafür dem Präsidenten gegeben wird, wie die Unabhängigkeit der Umweltbehörde genommen wird, die Unabhängigkeit des Justizministeriums und die Macht und Entscheidungsmöglichkeiten in Richtung Präsident. Das bedeutet dann in der Folge auch, dass die Möglichkeiten des Kongresses nach und nach eingeschränkt werden, dass dessen Macht kleiner wird. Und an der Stelle sehen wir einen massiven Konflikt zwischen genau den Männern, die ihr eben genannt habt, Mark Andreessen, der Thiel, der Elon Musk, ja, die alle sind im Konflikt, auch Zuckerberg und so, im Konflikt mit dem Kongress. Denn der Kongress, und zwar nicht nur die Demokraten, sondern auch etliche Republikaner, wollen diese Hightech-Unternehmen an der Küste wie Microsoft, wie Google aufspalten. Weil sie sagen, die Macht dieser Unternehmen ist inzwischen größer als die Macht des Staates. Die haben so viel Geld, sie haben so viel Einfluss, sie haben so viele Möglichkeiten, über ihre Kommunikationskanäle Menschen zu beeinflussen, zu manipulieren, dass sie wichtiger und mächtiger geworden sind als der Staat. Und das müssen wir ändern. Die müssen wir aufteilen. Und das wollen die natürlich verhindern. Die amerikanische Geschichte kennt solche Beispiele. Das Eisenbahnkartell war das erste, das durch den Kongress aufgeteilt wurde. Aus einer übermächtigen Eisenbahngesellschaft, die letztlich auch den Staat bestimmte, wurden viele kleine Gesellschaften. Aus einem Ölmonopol wurden viele kleine Gesellschaften, um deren Macht zu brechen. Das Stahlkartell, etwas später, wurde aufgespalten in viele kleine, damit die Macht weg war. Das Telefonkartell aufgespalten in viele kleine. Und das ist das Ziel, das manche im Kongress verfolgen, dass wir das in den USA etwas Ähnliches mit diesen Hightech-Unternehmen wie Google, Microsoft, Amazon und so weiter auch passiert. Und das wollen sie verhindern, indem sie sagen, der Staat soll wenig Macht haben und damit auch der Kongress weniger Macht haben. Und da finden sie in Leuten wie ihm, wie Donald Trump oder auch dessen Vordenker wie Steve Bannon und so, die richtigen Partner.
Kommen wir jetzt mal ganz konkret auf den Wahlkampf. Kamala Harris, Donald Trump stehen sich hier gegenüber. Die sind natürlich im Scheinwerferlicht. Wir haben aber auch die beiden Vizepräsidentenkandidaten, die eine wichtige Rolle spielen, G.D. Vance. Also unser Bundeskanzler, der sich ja nicht so oft äußert, hat ja dieses Buch, das er damals geschrieben hat, sogar gelobt. Also und als sehr gutes Buch, ich glaube ja sehr wortwörtlich, ist ein sehr gutes Buch, hat das tituliert. Und diese Gruppierungen stehen sich nun gegenüber. Welche Rolle spielen erst natürlich die beiden Hauptprotagonisten, wofür stehen sie? Und welche Rolle spielen die beiden Vizepräsidentenkandidaten, obwohl die Rolle des Vizepräsidenten bei uns ja auch vielen nicht ganz so klar ist?
Um mal bei diesem Buch von J.D. Vance anzufangen, es ist ein gutes Buch. Und es lohnt sich wirklich, das zu lesen. Es heißt Hillbilly Elegy und ist seine Autobiografie, wie er aufgewachsen ist, im ländlichen Amerika. Und zwar in genau diesen Gegenden, die von Armut, Niederarmut, Alkoholismus, von Drogensucht und all diesen Dingen, Arbeitslosigkeit auf den Boden gedrückt sind. In dieser Atmosphäre ist er aufgewachsen und hat halt das große Glück gehabt, dass er Förderer hatte, die ihm geholfen haben, und so dass er dann am Ende Anwalt werden konnte, in Yale studieren konnte und ein reicher Mann wurde. Mit Hilfe von Menschen wie Peter Thiel, da kommt er dann wieder. So, welche Rolle hat der Präsident oder die Präsidentin am Ende? Sehr mächtig, ist im Weißen Haus und kann sehr, sehr viel selbst bestimmen und ist gleichzeitig abhängig bei allen Gesetzen, die die USA selbst betreffen, von der Zustimmung des Kongresses. Also alleine kann man gar nichts machen. Im Wahlkampf sind das die Hauptfiguren, die die Themen vorgeben, die sagen, für welche Politik sie stehen. Und beide machen die Erfahrung, dass sie sehr viele ihrer Anhänger erreichen und ganz viele Menschen eben auch nicht. Nehmen wir mal Kamala Harris. Kamala Harris ist eine Frau aus Kalifornien. Sie erreicht Menschen in diesen urbanen Milieus. Die finden die toll, sie finden ihre progressive Art, ihre Art, auch ihre Vorstellung von einem neuen, sozialeren Staat, mehr Gerechtigkeit für Menschen unterschiedlicher Identität, das finden die toll. Auf dem Land kommt Kamala Harris überhaupt nicht an, die Leute finden sie schrecklich. Die sagen, die ist so links, die hat keinerlei Ahnung von den Sorgen, die wir hier in den kleinen Städten, in Kentucky, in Alabama oder sonst wo haben. Bleibt mir weg, die werden wir nicht wählen. Junge Männer finden sie schrecklich. Vor allem junge schwarze Männer, junge Hispanics finden sie ganz schrecklich wegen ihrer Form des Feminismus. Weil sie sich in ihrer eigenen männlichen Rolle durch sie bedroht fühlen. Menschen, die eher traditionell denken, da kommen viele Themen rein wie Waffenbesitz und so etwas, fühlen sich durch sie bedroht, weil sie sagen, die nimmt uns, die will uns das nehmen, was uns wichtig und heilig ist. Und da kommt jetzt der Vizepräsident ins Spiel oder der Kandidat für diese Vizepräsidentschaft, weil der muss all diese Lücken füllen. Der muss die Leute abholen, die sie nicht erreicht. Und da war die Wahl für Tim Walz taktisch genial. Weil der ist einer, so ein Mann vom Volk. Einer, der jagen geht und selber Gewehre zu Hause hat. Der Football-Coach. Also der Coach in der amerikanischen Kultur, das ist so der Übervater, an dem man sich festhält. Das ist der Mann, dem man vertraut. Lehrer. Also kein abgehobener Jurist, der irgendwo Berufspolitiker ist, sondern das ist einer aus dem Volk. Der füllt die Lücken aus, die Kamala Harris hat. Bei Trump und J.D. Vance ist das etwas anders. Die sind sich sehr ähnlich. Und wahrscheinlich wird sich herausstellen, dass die Wahl von J.D. Vance zum Vizepräsidentschaftskandidaten ein großer taktischer Fehler war, weil er keine zusätzlichen Stimmen holt. Er kann vielleicht noch ein paar Menschen in Pennsylvania, in Ohio und auf dem Land, in diesen armen Gebieten holen, aber die vertrauen auch schon einem Donald Trump. Er holt aber nicht die progressiven, ein bisschen vom Stil Donald Trumps angewiderten Menschen in den Städten. Die holt er nicht, weil er ist genauso wie Donald Trump. Hätte sich Donald Trump beispielsweise für jemanden wie Nikki Haley entschieden, die beiden mögen sich nicht und so, aber das wäre eine Möglichkeit gewesen, dann hätte er Wählergruppen erreichen können, die er nicht erreicht. Menschen mit dunkler Hautfarbe. Sie hat ja eine indische Abstammung, die kann sie erreichen. Sie ist eine, die in so einem Swing State, nämlich in South Carolina, aufgewachsen ist, dort Gouverneurin war. Sie ist eher gemäßigt. Also alles das, was Donald Trump nicht ist. Hat er nicht gemacht, er hat sich jetzt für J.D. Vance entschieden, wird man sehen, was dabei rauskommt. Wenn die Wahl vorbei ist, dann werden wir von den Vizepräsidenten nicht mehr viel sehen und hören. Die haben ihre Residenz, die haben Aufgaben, die so ein bisschen unterhalb der Oberfläche dann stattfinden, und dann werden wir da nicht mehr viel sehen. Ihre wichtigste Aufgabe ist, zur Verfügung zu stehen, wenn der Präsident stirbt. Dann im selben Augenblick werden die Präsidenten, da wird nicht mehr gewählt, sondern die übernehmen eine Sekunde nach dem Tod des Präsidenten, übernehmen die Führung des Landes. Und deshalb schaut man auch sehr genau drauf, wer das ist und wählt da
also
natürlich mit.
Also die Vizepräsidenten sind natürlich eine ganz wichtige Backup-Option, sage ich mal, und eine Ergänzung zu den Hauptakteuren. Aber aktuell, so wie wir es erleben, sind natürlich Donald Trump und Kamala Harris jetzt diejenigen, die komplett im Licht der Öffentlichkeit stehen. Du hast auch schon gesagt, vorhin bei der Rolle der Medien und auch jetzt nochmal, dass sie die beiden Kandidaten erleben, dass sie eigentlich immer nur ihre gewisse Zielgruppe erreichen und die anderen eigentlich nicht. Da frage ich mich jetzt, wie sinnvoll sind denn eigentlich diese TV-Duelle, die immer mal wieder gesendet werden, wo es dann den Schlagabtausch, den verbalen gibt und danach wird auch gesagt, der oder diejenige hat gewonnen. Das ist vielleicht auch abhängig von dem Sender, der darüber berichtet. Also schaffen Sie es denn darüber noch, Wahlleute für sich zu generieren oder welchen Zweck erfüllen diese TV-Duelle eigentlich?
Letztlich ist es die einzige Möglichkeit, mal den anderen Kandidaten zu sehen. Also theoretisch kann ich natürlich als Anhänger von Kamala Harris, kann ich mir Reden von Donald Trump anschauen. Die werden im Fernsehen übertragen, kann ich machen. Mache ich aber nicht. Umgekehrt auch nicht. Anhänger von Donald Trump schauen sich nie eine Rede von Kamala Harris an. Bestenfalls Clips. Aber wenn die beiden aufeinandertreffen, so wie bei dem Duell, dann ist es die einzige Möglichkeit, sie beide mal im Vergleich zu sehen. Da kann ich mich dem einen oder der anderen nicht entziehen. 67 Millionen haben übrigens dieses Duell gesehen im Fernsehen und da sind noch nicht die mitgezählt, die das über Streaming-Kanäle und sonst wo gesehen haben oder sich am nächsten Tag nochmal über YouTube angeschaut haben, sondern live im Fernsehen 67 Millionen. Das heißt, da passiert schon mal was. Psychologisch passiert eines, dass nämlich die Anhänger von Donald Trump auf jeden Fall mal sagen, er war besser und er hatte die besseren Argumente und er war auch stärker und so. Alle wissen, dass rein von der Rhetorik her, von der Strategie her, von der Argumentation her, Kamala Harris die bessere war. Und trotzdem sind die Anhänger, bleiben dann zu einem großen Teil bei ihrer Meinung. Aber zum ersten Mal gab es garantiert Leute, die Anhänger von Donald Trump sind, die Kamala Harris wirklich erlebt haben und die mitbekommen haben, wofür sie steht, wobei wir auch da nicht so arg viel erfahren haben, sondern das sind ja auch alles so Chiffren, in denen da argumentiert wird. Aber deswegen ist das wichtig. Sind diese TV-Duelle sehr, sehr wichtig für diesen demokratischen Prozess.
Unabhängig davon, wie die Wahl jetzt im November ausgeht, steht die amerikanische Demokratie ja definitiv vor großen Herausforderungen. Glaubst du denn, dass sie diese tiefen gesellschaftlichen Gräben, die du ja auch in deinem Buch Die zerrissenen Staaten von Amerika beschreibst, glaubst du, dass sie die überwinden werden können?
Ja, das haben sie immer, weil die Vereinigten Staaten von Amerika, diese Vorstellung, dass alle mit den gleichen Werten alle an einem Strang ziehen, das ist ein Mythos. Das hat's nie gegeben. In den USA war immer Streit. Wollen wir eigentlich unabhängig von England werden? Also vor 1776, da war man sich schon nicht einig. Und dann haben sie einen Bürgerkrieg ausgekämpft über die Sklaverei. Oder wenn man mal zurückblickt auf den Vietnamkrieg, das hätte die Gesellschaft fast zerrissen. Aber was sie eben in der Vergangenheit immer wieder geschafft haben, ist, dass sie wieder zusammenkommen. Nicht, dass sie alle einer Meinung sind, das nicht, aber dass sie wieder eine gemeinsame Vorstellung von Zukunft entwickeln und sagen, wir wollen in diesem Land, mit diesem Land in die Zukunft gehen. Und das braucht Menschen. Es braucht Führungspersönlichkeiten. Das geht nicht über Themen. Und wenn man mal so zurückblickt, eine dieser, ich will mal ein Beispiel nennen, eine Person war, lange her inzwischen, John F. Kennedy. Da waren, die Hälfte der Bevölkerung war nicht seiner Meinung, politisch. Das hat man ja auch in diesem sehr, sehr knappen Wahlkampf gegen Richard Nixon gesehen. Und doch haben die Menschen, auch wenn sie nicht seiner politischen Meinung waren, gesagt, das ist ein Mann, der führt uns in die Zukunft. Dem können wir vertrauen, dass der dieses Land voranbringt und dass er uns aus diese 50er Jahre waren für die USA ziemlich, ziemlich schlimm. So eine Agonie, die da entstanden war. Und das war einer, und da war man plötzlich begeistert und sagt, ja, das wird was. Und deshalb war das auch damals so dramatisch, als er ermordet wurde. Und so eine Person, die braucht's wieder. Ich sehe die im Moment nicht, aber die wird wieder kommen. Und es wird wieder jemanden geben, und der oder die für eine echte Zukunft Amerikas steht. Und dann kommt das Land auch wieder zusammen. Da bin ich ganz sicher.
Ich würde gerne an der Stelle wirklich nochmal den Hinweis geben, du gibst uns so viel historischen Input auch einfach, und für wen das jetzt einfach auch ganz viel Information ist. Wir haben in der Digithek ganz tolle Digis auch zur Historie der Vereinigten Staaten, sei es die amerikanische Revolution oder auch andere als Selbstlern- und Unterrichtsdigis, wirklich da nochmal reingucken und sich das selber nochmal bewusst machen und mit den Schülern und Schülerinnen aufarbeiten. Das ist wirklich ganz wichtig, um die heutige Situation der Dinge auch gut verstehen zu können, denke ich.
Wichtig, weil man versteht Gegenwart nicht, wenn man die Vergangenheit nicht versteht. Also gerade die amerikanische Geschichte, aber es gilt letztendlich auch für unsere. Die Wendepunkte, an denen sich eine Gesellschaft entscheidet, eine bestimmte Richtung zu gehen, sind ganz, ganz wichtig. Und wenn man die nicht kennt, wenn man da nicht mal schaut, was stand eigentlich zur Wahl, dann versteht man nicht, wie wir dahin gekommen sind, wo wir heute sind und wo diese Konflikte sind, die wir heute austragen. Die sind nicht gestern entstanden, die sind nicht heute Nacht entstanden, sondern die sind teilweise 50 Jahre, 100 Jahre alt und tragen sich aber fort bis heute.
Ja, also wie gesagt, für diese historischen Exkurse auch definitiv ein Blick in die Digithek, egal ob für die Vereinigten Staaten von Amerika oder auch über Deutschland, Europa, da haben wir ganz viel Historisches auch im Angebot, aber natürlich auch aktuell die Präsidentschaftswahlen in den USA. Und da würde ich jetzt meine persönliche Abschlussfrage gerne anschließen, lieber Arthur. Das ist ein bisschen tricky, aber ich stelle es jetzt trotzdem. Was ist denn vielleicht deine Prognose für den 5. November? Hast du eine Tendenz oder möchtest du dich positionieren, wohin der Ausgang der Wahl 2024 tendieren wird?
Auf gar keinen Fall. Also, amerikanischer Wahlkampf ist so wankelmütig. Also, ein paar Wochen, ein paar Tage, das haben wir ja auch diesmal erlebt, sind ewig im amerikanischen Wahlkampf. Und um mal auf diese Umfragen zu gucken, Stand heute, je nachdem, wann man sich's anguckt, aber Stand heute führt Kamala Harris mit 2 Prozentpunkten national gegenüber Donald Trump. Aber wenn man sich das mal im Detail anschaut, die Frauen wählen sie. In allen Umfragen hat sie die große Mehrheit bei den Frauen. Donald Trump hat die Mehrheit bei den Männern. Afroamerikaner und Hispanics sagen mit übergroßer Mehrheit, dass sie Kamala Harris wählen wollen. Donald Trump vielleicht nur 20%. Aber 20% der Afroamerikaner ist mehr, als jemals ein republikanischer Kandidat überhaupt auf sich vereinigen konnte. Das macht man sich nicht klar. Sagt er, die kriegt ja nur 20%. Aber das ist wahnsinnig viel für einen Republikaner. Dann, ich hatte es an anderer Stelle schon mal gesagt, die jungen schwarzen Männer wählen Donald Trump, wählen nicht eine Kamala Harris. Dann, wenn man mal schaut, weiße Männer auf dem Land, die arbeiten, einen Job haben, wählen mit übergroßer Mehrheit Donald Trump. Die erreicht eine Kamala Harris nicht. Die fühlen sich von der nicht vertreten. Und umgekehrt, junge Menschen wählen Kamala Harris, Menschen über 45 mit großer Mehrheit Donald Trump. Und gewinnen wird nicht, wer die anderen von sich überzeugt, das kann man gar nicht, sondern gewinnen wird, wer seine Anhängerinnen und Anhänger an die Wahlurne bringt. Und darum geht's in diesem ganzen Wahlkampf. Geht wählen Und nur wer es schafft, seine Leute so zu mobilisieren, dass sie wirklich hingehen, ein Kreuzchen machen, der wird am Ende gewinnen. Und das ist die große Herausforderung. Und dafür muss man sehr viel Wahlkampf machen, sehr, sehr viel Geld ausgeben, um das zu erreichen.
Ich glaube, du warst auch als junger Mensch selbst in den USA. Kann das sein, als Schüler? Student?
Ich habe da studiert. 1982 in Pensacola, Florida.
Was würdest du jungen Menschen, egal ob in den USA oder in Deutschland, raten, wenn es um das politische Engagement und den Schutz der Demokratie geht? Du hast es ja nun lange in beiden Staaten beobachtet und wir sind an diesen Wendepunkten. Vielleicht kannst du da nochmal eine Botschaft senden.
Klar. Also das Allerwichtigste ist zuhören. Denn daran krankt letztendlich unsere Demokratie, weil sie auch krankt an einer Diskussionskultur. Wir interessieren uns nicht mehr für die Haltung der anderen. Das heißt, schon bevor der andere sein Argument zu Ende gebracht hat, haben wir schon eine Gegenhaltung. Und wenn jemand anderes spricht, denken wir darüber nach, was sagen wir dagegen? Und das ist genau das Falsche. Demokratie besteht darin und lebt davon, dass man den anderen anhört und sich Fakten besorgt, sich das faktische Umfeld besorgt, um dann daraus eine Meinung zu entwickeln. Und dieses Buch, das ich da geschrieben habe, habe ich letztlich versucht, aus so einer Haltung herauszugehen. Ich bin losgegangen und habe mich vor allen Dingen dafür interessiert, wer diese 74 Millionen Menschen sind, die Donald Trump damals gewählt haben. Und dazu gehörte einfach, mit denen zu sprechen und denen nicht zu sagen, wie falsch sie da gerade denken, sondern das einfach mal auszuhalten, auch ganz krude Thesen. Und das umgekehrt übrigens da genauso, da gibt's auch unter den Demokraten einige, die ziemlich verrückte Thesen vertreten. So, aber das einfach mal auszuhalten und es einfach nur aufzunehmen. Und das gilt auch, wenn ich mit Freunden rede, wenn ich mit Menschen in der Familie rede, die andere politische Meinung sind. Sich das mal anzuhören und zu sagen, warum eigentlich? Wir haben mal so einen Versuch gemacht, damit meine Frau und ich, es gibt so ein paar Themen, müssen wir jetzt nicht drüber reden, da haben wir sehr, sehr unterschiedliche politische Meinung. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt müssen wir das mal irgendwie, wir können das nicht regeln, das ist auch okay, aber wir machen jetzt eine Diskussion, bei der du meine Meinung vertrittst und ich deine. Und das war schon sehr lustig, weil man dann plötzlich anfängt, anders zu denken. Man versetzt sich in die Schuhe des anderen. Und plötzlich beginnt der Kopf anders zu arbeiten. Plötzlich beginnt alles sich zu drehen. Und wenn man das macht, und das ist Demokratie, sich auch in den anderen zu versetzen und aus all dem eine Meinung zu holen und vor allen Dingen im Hinterkopf nicht das Ziel zu haben, selbst zu gewinnen, sondern das Ziel zu haben, dass es dieser Gesellschaft und uns gemeinsam besser geht. Das ist ja das Ziel von Demokratie. Und dazu gehört vielleicht auch mal zu verlieren, und zu akzeptieren und auch zu akzeptieren, dass eine verlorene Wahl nur die vorletzte Wahl ist. Die nächste kommt bestimmt und die kann ich wieder gewinnen.
Wunderbar. Lieber Arthur Landwehr, vielen Dank für dieses großartige Abschlusswort, für deine tiefen Einblicke in die Vereinigten Staaten, den historischen Exkurs, den Ausblick auf die Zukunft. Ganz viel, von dem wir heute lernen und profitieren können. Herzlichen Dank für deine kostbare Zeit heute.
Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Es war mir wirklich ein großes Vergnügen. Hat Riesenspaß gemacht mit euch.
Uns auch.
Und vielleicht noch einen Abschluss. Du bist ja Hochschullehrer, aber an dir ist auch ein guter Studienrat verloren gegangen.
Ja, es wäre eine Alternative gewesen, aber ganz absolut. Ehrlich, am Ende des Tages bin ich froh, dass ich diesen Weg gegangen bin. War schon gut so. Danke euch, ne?
Vielen herzlichen Dank.
Nachgedacht.
Ola, das war jetzt eine ganze, ganze Menge an Informationen, so viel Input. Aber ich bin der Meinung, hier können Lehrerinnen und Lehrer wirklich Abschnitte des Podcasts nehmen und in ihrem Unterricht einsetzen.
Absolut. Also ich muss dir sagen, ich bin beeindruckt, wie der Arthur Landwehr auch alles so frei gesprochen und erklärt hat. Und er hat es ja komplex erklärt, dass man wirklich auch einen tiefen Einblick bekommt, aber super gut verständlich. Also von daher finde ich deine Empfehlung an der Stelle sehr smart, einfach kurze Abschnitte rausziehen und das im Unterricht mal abspielen um zum Beispiel das amerikanische Wahlsystem zu erklären. Da braucht man sich nicht selber verheddern, sondern kann das einfach an den Superexperten abgeben. Also eine richtig gute Empfehlung an der Stelle, natürlich im besten Fall in Verbindung dann mit den Unterrichts- und Selbstlern-Digis. Da haben wir ja ein perfektes Komplettpaket hier zusammengestellt.
Als Anglistin, oder hast das ja fürs Lehramt studiert. War das ein Thema, amerikanische Geschichte, amerikanisches Wahlsystem oder Geschichte Amerikas?
Ja, das war auch ein Thema, sag ich mal, aber jetzt nicht in dem Umfang nochmal, wie Arthur das erklärt hat, beziehungsweise nicht immer so ganz en Detail. Natürlich amerikanische Geschichte, da hat man dann einen Ritt durchgemacht von bis, also das war schon viel, aber da kommst du gar nicht dazu, dich so auf Einzelheiten zu fokussieren. Ich habe einen guten allgemeinen Überblick, aber gerade jetzt auch so die Jahrzehnte, die er überblickt, da ist er mir natürlich um Längen voraus. Ich denke, du hast auch immer eine ganz andere Sicht auf die Dinge und ein anderes Verständnis, wenn du wirklich in dem Land gelebt hast und einfach weißt, wie die Menschen ticken. Das ist komplett anders, als wenn wir uns von außen anmaßen, verstehen zu wollen, was da eigentlich los ist.
Welches Zitat ist dir am stärksten jetzt hängen geblieben?
Ja, welches? Ja. Ich kann dir sagen, ich habe viele mitgeschrieben. Ich habe hier so mein kleines Blöckchen immer nebenbei, wo ich mir schon Notizen mache und die beiden Seiten sind komplett voll. Also es geht von Zahlen, die er genannt hat, Stichwort 270 Wahlleute. Das finde ich irgendwie enorm, dass das bei so einem riesigen Volk reicht, so gesehen, um Präsident, Präsidentin zu werden. Aber auch seine Zitate rund ums Thema Demokratie. Da muss ich jetzt wirklich nochmal in mich gehen, das auch sacken lassen, das Gespräch, und gucken, was ich da als Zitat der Woche für die Kurz- und Gutfolge dann rausgesucht habe. Was denkst du denn, Gerd? Was ist bei dir jetzt so hauptsächlich hängen geblieben?
Naja, nochmal, klar, man hat natürlich mein Interesse, mein zweites Interesse natürlich Thema künstliche Intelligenz, obwohl ich nicht über künstliche Intelligenz gesprochen habe, aber eben diese Protagonisten, Marc Andreessen, Peter Thiel, Jeff Bezos, glaube ich, hat er gar nicht genannt, aber Elon Musk natürlich und Zuckerberg, das ist natürlich eine Sache, die für uns von außen betrachtet, so wie ich es eigentlich auch gesagt habe, er hat es nochmal aufgelöst. Also die Angst davor, dass der Staat in diese Geschäfte, in diese Monopole eingreift. In Europa erleben ja solche Konzerne das des Öfteren. Apple hat es ja gerade in Irland erlebt, also dass man dann eben nochmal mit nachbesteuert wird oder ähnliches. Und die wollen natürlich höchstgrößte Autonomität. Und das hat er mir nochmal ganz deutlich gemacht. Das war nochmal für mich sehr interessant.
Jetzt sind wir ja kurz vor der Wahl. 5. November ist es dann soweit. Wie wirst du das Spektakel verfolgen? Verfolgst du es überhaupt live oder sagst, ach komm, hier Zeitverschiebung, jetzt kann ich mal auch morgen in meinen News-Ticker gucken. Wie bist du da aufgestellt?
Nein, ich bin, also auch bei der letzten Wahl war ich mit dabei, habe mir das genau angeschaut. Ich weiß, es war relativ früh entschieden letztes Mal. Man hat ja gedacht, es wird super spannend, aber ich glaube nachts um 4 oder so war das schon entschieden. Ich kann mich nicht mehr ganz erinnern, ist jetzt schon ein bisschen her. Das habe ich mit Joe Biden zusammen, der kann sich auch nicht mehr erinnern.
Darum ist er auch weg, aber du bist noch da.
Was Joe Biden betrifft, das auch nochmal, weil du hast die Frage nach dem TV-Duell gestellt. Das TV-Duell zwischen Trump und Biden hat ja letztendlich auch dazu geführt, dass Biden nicht mehr Präsidentschaftskandidat ist. Also so gesehen, ein TV-Duell hat ja sogar eine historische Dimension. Ich denke, der Gegenwind, das hat Arthur auch schon mal im anderen Kontext erklärt, wäre vielleicht, hätte Biden das wirklich bis zum bitteren Ende vermutlich durchgezogen. Aber das war dann nicht mehr zu halten. Ne? Aber das ist ja auch reine Spekulation. Wir haben jetzt Kamala Harris, wir haben Donald Trump, wir haben die Amerikaner haben zwei Angebote und die müssen sich jetzt entscheiden. Und das ist nicht unsere Geschichte, hat aber natürlich für uns Auswirkungen, auch für Europa, für viele, viele politische Dinge, wie wir uns hier positionieren, das Verhältnis zur Ukraine, die NATO. So gesehen ist es eine amerikanische Wahl mit einem natürlich immer Einfluss auf das Weltgeschehen und das Geschehen in Europa.
Absolut. Von daher super spannend natürlich auch für uns. Wir bleiben dran, beobachten das. Und ja, ich würde sagen, so viel Input heute bei Hey Diggis, so geht Lernen heute. Da haben wir jetzt wirklich für ganz viele Unterrichtsfächer was angeboten. Freuen uns, wenn ihr in die Digitek guckt. Klickt mal rein, direkt in den Shownotes ist alles der heutigen Episode verlinkt. Natürlich auch die Informationen zu Arthur Landwehr und seinem Buch. Und Gerd.
Und seinen Lesungen.
Und seinen aktuellen Lesungen. Er ist nämlich gerade noch auf Tour, das ist völlig richtig. Und Gerd hat jetzt natürlich noch einen Tipp für euch parat.
Was ihr absolut nicht vergessen dürft, was ihr jetzt unbedingt sofort macht, ist diesen Kanal abonnieren. Und ich habe letztens etwas gehört, Dark Social Net. Liebe Grüße an Piep Glöckner. Diesen Podcast einfach über WhatsApp, Telegram, Signal einfach teilen. Wenn er euch gefallen hat, schickt ihn euren Freundinnen und Freunden und gebt uns gerne auch ein Feedback. Bis dann, bis bald, wenn es wieder heißt
Hey Diggis, so geht Lernen heute.
Das war Hey Diggis, der Bildungspodcast mit Viola Patricia Herrmann und Gerd Mengel. Immer dienstags auf allen Podcast-Plattformen.